Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin.
Ja, liebe Katrin, und schon ist Ostern, wie die Zeit vergeht, oder?
Irre.
Unglaublich.
Irre. Es ist wirklich, die Tage rasen nur so dahin.
Ja, ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, gefühlt könnten wir schon wieder Advent feiern. Das Jahr war sehr dicht bislang im ersten Quartal.
Naja, und dann ist ja Ostern auch sehr zeitig dieses Jahr. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Es ist ja tatsächlich am letzten Märzwochenende und ja.
Für uns Rheinländer ist das immer tragisch, weil ein frühes Osterfest bedeutet früher Karneval und das bedeutet eine kurze Session. Weil auch wenn der Karneval am 11.11. losgeht, so ist ja doch letzten Endes die Hauptphase des Sitzungskarnevals erst im neuen Jahr. Und das waren ja diesmal wirklich nur 4-5 Wochen, ne? Das ist schon unsere Zeitrechnung. Aber du, nach Karneval und vor Ostern ist die Fastenzeit. Ich frag dich, hast du auch auf irgendetwas gefastet, obwohl ich ja weiß, dass du jetzt nicht die sonntägliche Kirchgängerin bist?
Tatsächlich nicht. Ich hatte so viel zu tun, dass ich darüber gar nicht nachdenken konnte, ob ich auf etwas verzichte oder nicht. Ich habe es vergessen, mir vorzunehmen. Und mein Mann würde jetzt sagen, also du verzichtest grundsätzlich schon auf so vieles. Ich bin froh, dass du irgendwas noch zu dir nimmst in der kurz bemessenen Zeit. Ja, aber vielleicht kommen mal andere Tage und dann würde ich das schon auch mal ausprobieren, denn ich habe tatsächlich schon ein, zwei Mal in meinem Leben richtig gefastet.
Ah, okay. Ja, es gibt ja gerade so ganz viele, die sagen, wir verzichten auf andere Sachen, also Digital Detox oder ja, ich weiß nicht was, ne, was auf was man Alkohol, Süßigkeiten, was man noch so außerdem verzichten kann. Mhm. Aber es war ja auch die große Zeit der Verzichtspredigten in der Fastenzeit. Ich erinnere mich da, ja, auch jetzt im Rahmen der Kosten, die wir jetzt im Bundestag haben, das ist ja unser leidiges Thema Haushalt, dass wir jetzt in den nächsten Jahren viel Geld benötigen. Und da gab es so die ein oder andere Verzichtsaufforderung, was ja bei den, also von Kollegen von dir aus dem Bundestag, aber auch vom Bundespräsidenten, haben wir es ja im vergangenen Jahr schon gehört. Und das stößt ja immer so ein bisschen komisch auf. Ich kriege da ganz viele Rückmeldungen mit, dass es heißt, ja, die haben alle gut reden, zu verzichten, Gürtel enger schnallen, ein paar Jahre sparen. Jetzt das Aktuellste war, glaube ich, nur noch einmal im Jahr in Urlaub fahren. Ja, und das ist immer so schwer zu vermitteln, wenn man dann die arme Rentnerin sieht, die irgendwie schon Flaschenpfand sammelt und dann kommt jemand aus dem Bundestag und sagt, Verzicht ist angesagt, ne?
Also ich bin immer, also im Sparen wie im Ausgeben ist für mich immer wichtig, dass es gerecht ist. Das heißt, jeder nach den Möglichkeiten, die er hat. Und tatsächlich, wenn du das jetzt beschreibst, ich kann mich sehr gut noch erinnern, in Zeiten, wo ich noch keine Politikerin war und mir dann Helmut Kohl auch übers Fernsehgerät mitgeteilt hat, ich sollte doch den Gürtel enger schnallen, hatte ich auch so meine Gedanken und die waren jetzt, also nicht so, dass ich sie jetzt sagen möchte. Sie waren, da habe ich auch gedacht, wie kann er denn sowas sagen, das kommt nicht gut, ne? Und deshalb muss man ganz genau aufpassen, wo es hinpasst. Mhm. Wo es hinpasst. Und es ist, oder ob sich das die Richtigen annehmen. Das ist ja das Nächste.
Da hast du recht.
Das ist eine Gemengelage und da merken wir wieder, es ist eben so selten, dass etwas so klar mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Mhm. Und es ist immer irgendwie komplex, divers und jeder hört was anderes, jeder versteht was anderes und jeder entscheidet und handelt anders.
Mhm. Ja, wie ist das? Wir haben ja so viele, gefühlt wirklich so viele Aufgaben hier im eigenen Land zu regeln, ne? Ob ich jetzt an die Schulen denke, die marode sind, aber ob ich auch daran denke, dass wir einfach alle weniger im Portemonnaie haben, weil egal was du verdienst, es ist, die Lebenshaltungskosten sind teurer geworden. Es ist alles irgendwo so ein bisschen enger geworden und dann jetzt diese Aussicht darauf, dass wir die nächsten Jahre halt ganz viel in unsere Wehrfähigkeit, unsere Abwehr investieren müssen. Und da fällt es natürlich manchmal so ein bisschen schwer, dieses Thema, was ist da jetzt gerecht und was braucht es und wie können wir das alles miteinander in Einklang bringen, zu vermitteln. Ich denke, das trifft dich ja wahrscheinlich auch in deinen Gesprächen mit den Bürgern.
Ja, definitiv. Und ich würde dir auch gleich ein bisschen widersprechen wollen, weil die Aussage, alle haben weniger im Portemonnaie, die stimmt nicht.
Ah, okay. Okay, weil die Schere geht auseinander.
Richtig.
Du hast recht. Ja, das ist, Katrin, das ist so gut, dass du mir widersprichst. Das ist immer wieder wichtig.
Und da sind wir ja auch bei dem Fakt, ne? Es dreht sich ja immer, hatten wir ja vorhin auch, ist die Aussage gerecht? Und da bist du ja auch ganz schnell bei der Frage, ist unsere Gesellschaft gerecht? Weil wir haben das ja alle in uns. Wir sagen, ne, wenn ich was tun soll, aufgefordert, dann möchte ich schon, dass jeder, der Nachbar das auch macht. Mhm. Zum Beispiel, ne, um jetzt mal einfach zu denken. Oder mein Chef soll das auch tun, nicht nur ich. Also da sind wir schon, so sind wir ja ausgestattet als Menschen. Ne? In unserer Basisausstattung steckt es ja drin, dass man immer schielt, hat der andere mehr, hat der weniger? Ist das gerecht? Und das ist ja in so einem Fall auch. Ne? Also dass du genau sagst, ja, ich weiß, mein Nachbar, der hat vielleicht für seine Tätigkeit ganz lange studiert und viel Wissen angehäuft und jetzt ist er Direktor und hat ganz viel Verantwortung, dann ist mir natürlich klar, dass der nominal mehr im Portemonnaie hat als ich. Mhm. Aber für mich ist es dann wichtig, wenn es an die Ausgaben geht, die Steuern etc. pp., dann will ich schon, dass der von seinem Teil prozentual vielleicht genauso abgeben müsste, so viel wie ich. Denken ja viele.
Ja.
Und das wäre dann gerecht, ne?
Ja. Naja, gut, da gibt es ja auch die Diskussionen, müssen sie nicht viel mehr abgeben, weil sie viel mehr abgeben können, ne?
Auch. Das ist wieder der Nächste, der sagt, das wäre für mich Gerechtigkeit, oder?
Das heißt, der Begriff ist schon schwierig zu definieren. Was ist soziale Gerechtigkeit?
Absolut. Absolut. Und nicht nur die soziale Gerechtigkeit, sondern wenn du dir tatsächlich unsere Gesellschaftsordnung anschaust, was ist das für eine Gesellschaftsordnung und kann die überhaupt gerecht sein? Oder gibt es eine Gesellschaftsordnung, die gerecht wäre?
Welche wäre es denn? Welche kommt dem denn am nächsten?
Du weißt ja, ich bin in einem Land aufgewachsen, das da DDR hieß.
Ja.
Und da waren ja viele Sachen anders und da haben sich auch die damaligen Politiker gebrüstet und behauptet, es wäre alles gerecht. War es aber auch nicht. Weil wir hatten im Sinne die Diktatur des Proletariats. Diktatur ist immer schlecht, egal wer sie ausübt. Weil der macht alles nur so, wie er es gerne haben will. Mhm. Die anderen können wenig widersprechen. Und möglicherweise war der Fokus auf diejenigen, ich sag jetzt mal, die arbeitenden Menschen, die wurden vielleicht, aber das ist auch nur so ein Gefühl, gerechter behandelt, weil sie hatten ihr Auskommen, konnten ihre Kinder zur Schule schicken. Das war alles nicht vom Geldbeutel abhängig. Aber war es zum Beispiel gerecht, dass man private Unternehmungen enteignet hat? Oder gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die hatten es ja extrem schwer und viele wurden tatsächlich ab einer bestimmten Größe, dann mussten die in so eine Gesellschaft eintreten. Also sie konnten ihr Geschäft nicht mehr so führen, wie sie es eigentlich gewohnt waren. Und das war auch nicht gerecht.
Wie war denn das Empfinden der Menschen? Hast du das Gefühl, du kannst ja nun wirklich gut beides beurteilen, weil, ich sag jetzt mal, gefühlt halbe dein Leben stattgefunden hat.
Ja.
Hast du das Gefühl, und kriegst du das vielleicht auch in Gesprächen mit, dass es heißt, früher war es besser? Früher war es gerechter? Sagen wir es so, gerechter.
Nee. Also ich bin schon immer sehr hellhörig, weil solche Sprüche kommen schon. Nicht so oft, aber manchmal, wenn die Gesellschaftsordnung angegriffen wird, das ist interessant, in dem Moment, wo du mich das fragst, denke ich gerade über nach, dass es in der letzten Zeit gar nicht mehr so richtig gefragt wird, sondern dass man nur sagt, die Regierung ist ungerecht. Also man stellt schon gar nicht mehr auf die Gesellschaft ab. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Das müssen wir vielleicht noch mal genauer beleuchten. Tatsächlich hatte ich, also ich hole mal aus, meine Eltern, meine Mutter war Krankenschwester und mein Vater war Kraftfahrer. Wir waren 4 Kinder zu Hause und für uns war es dahingehend gerecht, dass unsere Ausbildung nicht vom Geldbeutel unserer Eltern abhängig war, sondern 4 Kinder, wir haben alle Abitur gemacht. Wir waren alle im Sportverein. Ich habe eine klassische Klavierausbildung. Das konnten meine Eltern alles bezahlen, weil es für sie bezahlbar war.
Ja.
Wir hatten eine gute Wohnung. Also es war wirklich alles im Verhältnis von dem, was wir hatten, war das bezahlbar. Jetzt keine riesengroßen Sprünge. Mit dem Reisen war es ja sowieso nicht so weit her in der DDR, weil es gab ja nicht so viele Orte, wo man weit hinreisen könnte. Mhm. Ich glaube, das hätten wir uns nicht leisten können. Aber wir haben dann halt Oma und Opa besucht an der Ostsee und das war auch schön. Aber ich stelle mir das jetzt vor, und das habe ich mir tatsächlich damals nicht vorgestellt, weil es in unserem Dunstkreis niemand gab, den ich kannte. Aber ich stelle mir schon vor, wie hat sich denn ein Polsterer, ein Tischlermeister oder ein Bäckermeister gefühlt, wenn er in seinem Betrieb nicht mehr so schalten und walten konnte, wie er wollte? Und wir dürfen ja nicht vergessen, es gab ja auch keine freie Preisgestaltung. Das heißt, jeder Bäcker, egal ob er gute oder schlechte Brötchen gebacken hat, musste die für 5 Pfennig verkaufen.
Ich glaube, das ist das eine, ist der Blick auf die Unternehmerschaft und deine Selbstbestimmung. Aber wenn wir jetzt nochmal bei dir bleiben, bei deiner Familie, bei 4 Kindern, das ist ja schon eine Ansage und du redest gerade von Klavier und Sport und das sind heutzutage alles Kosten.
Ja.
Die dann echt zu Buche schlagen. Gab es damals Armut? Gab es Familien, die abgehängt waren, die das nicht konnten?
Also ich sag mal so, nicht so extrem wie heute, weil wir hatten ja auch keine Arbeitslosigkeit. Das heißt, jeder war in Arbeit.
Mhm. Und wie war das zum Beispiel mit Rentnern? Wir reden ja viel über die Altersarmut. Wie ist das
dort? Die Rentner hatten ihre Rente, das war, glaube ich, also ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich glaube, es gab auch eine Fixrente. Also
ja.
Und da hat vielleicht jemand noch zusätzlich was dazu bekommen oder konnte zusätzlich was einzahlen. Das ist in der Nachwendezeit bei manchen zu Buche geschlagen, weil das nicht mitgerechnet hat. Aber ansonsten, nee, also diese Armut, die wir heute erleben, dieses Abgehängtsein.
Ja.
Ich habe und auch Familien mit vielen Kindern. Das war alles geregelt und bezahlbar. Und wenn man, ich glaube, wenn man ab 4 Kinder galt man als kinderreich, das war so ein Status. Und dann konnte man sich tatsächlich da auch noch zusätzlich Unterstützungsleistung holen.
Mhm. Hm? Aber wir haben ja heute die Situation, dass wir zum einen das Thema Altersarmut spielt eine große Rolle. Es spielt eine große Rolle, du zum Beispiel jetzt alleinerziehend bist und musst Arbeit und deine Kinder und das unter einen Hut bekommen.
Ja.
Es gibt eine große Kinderarmut. Es gibt definitiv Unterschiede, dass Kinder aus sozial schwachen Familien nicht an dem Bildungssystem teilnehmen können, wie du gerade gesagt hast. Wir haben alle 4 Abitur gemacht. Also es sind ja schon echt große Unterschiede. Und ich bin jetzt weit davon entfernt, das Jubellied auf die DDR hochzuhalten. Aber wir fragen uns natürlich schon, was können wir denn, ich bin ja immer so ein Freund davon, hingucken, was können wir lernen? Was können wir von anderen Ländern lernen? Was können wir von anderen Systemen lernen? Weil es einfach so wichtig ist, auch für das Thema unserer letzten Folge, für das Gefühl der sozialen Gerechtigkeit, für das Gefühl, ich kann es beeinflussen. Ich kann teilnehmen, Teilhabe an der Gesellschaft und damit auch unser Demokratiegelingen halt gesteigert wird, ne?
Definitiv. Das ist wirklich so. Denn in dem Moment, wo ich mich abgeschnitten fühle, nicht teilhaben kann, eben gerade auch als Kind, und das ist heute nochmal, ich glaube, nicht an allen Schulen gleich, aber an vielen, wo man dann doch drauf guckt, was tragen die Kinder, ne? Da gibt's so auch heute die Statussymbole. Was ist modisch gerade aktuell, so dass man da auch schon einen schweren Start hat, wenn man aus Familien kommt, wo halt nicht so viel Geld da ist oder eben gerade die alleinerziehenden Mütter. Und da will ich noch mal kurz den Bogen schlagen, was für mich wirklich wirklich essentiell ist für einen Staat. Das ist tatsächlich die Kinderbetreuung. Und es ist nicht nur die Bezahlbarkeit der Kinderbetreuung, sondern auch die Verfügbarkeit. Wir überlegen uns ja immer, wie schafft ein Staat das, dass doch viele Kinder geboren werden. Und dann wird gefragt, ist die Gesellschaft familienfreundlich? Ist es gerecht? Wie können die Leute ihre Kinder unterbringen? Und da hinken wir schon hinterher in Deutschland, ne? Und da sagen Studien knallhart, wenn du willst, dass mehr Kinder geboren werden in deinem Land, dann brauchst du nicht am Elterngeld schrauben oder whatever. Dann ist es die Verlässlichkeit für diejenigen, die sich Kinder anschaffen, nämlich zu wissen, ich habe auch morgen und in 10 Jahren noch die Möglichkeit, meine Kinder bezahlbar unterzubringen und kann meiner Arbeit nachgehen. Das ist tatsächlich entscheidend für die, um sich für ein Kind zu entscheiden.
Und auch an Orten, die entweder nah am Wohnort oder nah am Arbeitsort der Eltern sind. Also dass man auch nicht diese Gurkerei morgens und nachmittags hat, ne? Das spielt eine Rolle, ne?
Ja, ich hatte zum Beispiel, ich habe ja in einer großen Firma gearbeitet und die hatten selber Betriebskindergärten. Mhm. Und es war tatsächlich nicht nur einer, sondern mehrere. Und ja, da sind meine Kinder hingegangen. Beziehungsweise ich bin immer mit dem Bus zur Arbeit gefahren, die habe ich früh mitgenommen. Mit dem Bus habe sie dann dort abgegeben und habe sie Nachmittag nach der Arbeit wieder abgeholt und bin mit denen zusammen wieder nach Hause gefahren.
Das ist schön. Ja. Weißt du, das ist aber auch jetzt so ein bisschen der Nachteil. Wir haben ja jetzt die Situation, dass ja viele Mitarbeiter im Homeoffice sind und auch einige Unternehmen Gewerbeimmobilien entmietet haben, also diese Pachtverträge zurückgeben. Und wir haben das jetzt gerade bei uns, ich wohne ja im Rheinland, wir haben das gerade bei uns, bei einem großen deutschen Telekommunikationskonzern.
Ja, ja.
die haben, ich glaube, ein Drittel ihrer Mietfläche abgegeben und unter anderem auch die für die betriebseigenen Kindergärten. Und jetzt gibt es zwar die Chance zu sagen, ja, wir haben Ersatzflächen in anderen Kindergärten, wo die Kinder unterkommen, aber es ist eben jetzt auf einmal dadurch schon eine andere Situation, dass du dir überlegst, okay, welche Strecken, wo fahre ich dahin? Dann können manchmal so Kleinigkeiten wie, ich muss dafür über den Rhein fahren, das heißt bei uns im Rheinland immer Stau, kann dann schon eine Katastrophe sein. Ne?
Obwohl eine Brücke ist ja jetzt so langsam fertig geworden, habe ich gelesen.
Ja, also ich habe am Sonntag in der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben eine Übersicht nach Ländern gesehen, wie viele Brücken in den nächsten 20 Jahren noch anstehen. Also von dem her, keine Sorge.
Also ja, wirklich, ne? Also egal, ob du nach Autobahnbrücken schaust oder nach Eisenbahnbrücken und du weißt gar nicht, was ist jetzt schlimmer. Also, ist unglaublich.
Ja.
Ist das gerecht?
Ist das gerecht? Ja, aber das ist das ist das Bild, was so entsteht, dass wir halt, und das geht mir auch so, ja, dass ich jedes Mal denke, mein Gott, wie wollen wir es denn alles schaffen? Es sind so viele Herausforderungen, es ist so viel zu tun. Ich kann mit den WC-Anlagen von meiner 7-jährigen Nichte Toni in der Schule anfangen, wo ich sage, da muss dringend was gemacht werden. Hm. Ich sehe die Brücken hier bei uns. Es sind so viele Fälle und jetzt eben auch.
Ja. Ja,
die weiteren Kosten, da lässt man den Kopf schon mal hängen, ne?
Ja, ich war heute Morgen auch eingeladen in einer Oberschule hier in der Nähe in Wittichenau und da waren ganz viele interessierte Neuntklässler, die mich zum Gespräch eingeladen hatten und die hatten ganz viele Fragen vorbereitet. Also es war wirklich cool, weil heute war bei denen Europatag und haben gesagt, wir beschäftigen uns natürlich mit Politik schon im Hinblick auf Europawahlen, Landtagswahlen etc. pp. Und es war sehr spannend. Und die haben natürlich auch gefragt, ja, warum ist denn für die Bildung nicht so viel Geld da? Und wieso haben wir nur 2 virtuelle Tafeln bei uns im Haus und nicht in jedem Klassenzimmer? Und warum hat nicht jedes Kind bekommt sozusagen ein Tablet, weil die Gelder noch nicht reichen. Also, ne, man merkt, bei den jungen Leuten steht es genauso auf der Frage und auch die sagen wieder, das ist doch eigentlich nicht gerecht, wenn die in der großen Stadt, da haben die toll ausgestattete Schulen. Den Zahn habe ich ihnen allerdings gezogen, weil man redet auch nur mal über die Leuchttürme und nicht in allen großen Städten sind alle Schulen top ausgebaut, ne? Ja. Aber es war schon interessant, ja.
Ja, ja, ich glaube, dass es auch interessant ist, genau, dass du eben siehst, von, du bekommst ja Fragen von Schülern, von Rentnern, von Unternehmern, du bekommst die ja aus allen Altersklassen, aus allen Gesellschaftsschichten. Und ich denke mir, da zeichnet sich bei dir ja schon ein Bild ab, was du für eine Wahrnehmung hast, wie du das einschätzt, das Thema soziale Gerechtigkeit. Und wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten, aber vielleicht gibt mir da auch nochmal ein Gefühl, auch jetzt unseren Hörern, wie dein Blick da drauf ist, wie du die Situation gerade einschätzt.
Das ist, wird, also das Bild bei mir wird mit jedem Tag klarer. Und alles transportiert sich, diese Klarheit, über persönliche Gespräche. Und da nehme ich mal diese Podiumsdiskussion heute auch mit rein. Also man hat so ein diffuses Gefühl in der Gesellschaft. Also wir wären kurz davor, das Abendland geht unter. Mhm. Es wird uns auch gerne von vielen Medien vermittelt. Und es wäre unheimlich viel Aggressivität da. Und letztendlich komme ich, und ich kann wirklich sagen, da waren die letzten 14 Tage extrem erhellend für mich und auch meine Einstellung. Es gibt ganz viele, die im persönlichen Gespräch Sachen anmerken. Und ja, da so wie wir jetzt schon gesprochen haben, die dann fragen, ja, ist das gerecht? Oder warum ist das so mit der Regierung? Und warum zanken die sich immer? Und das ist ja alles ganz furchtbar, bis hin, die Ampel muss weg. Und wo man dann fragt und versucht, das nicht, ich will nicht sagen zu erklären, aber so rundrum die Bilder zu malen, wie gerade heute bei den Schülerinnen und Schülern auch, wo ich gesagt habe, na ja, überlegt mal, egal wer jetzt regiert, man hat ja gewisse Rahmenbedingungen. Mhm. Diese Rahmenbedingungen, die würden ja für jemand anders, der denn regieren wollen würde, genauso gelten. Das heißt, der Aktionsradius, den die dann haben, der ist genauso wie den, die jetzige Regierung hat. Und es ist halt aktuell extrem schwer, herausfordern etc. pp. Da haben die überlegt und haben gesagt, ja, stimmt. Daran liegt es eigentlich gar nicht.
Nein, da liegt es nicht dran.
Ja, und aber in dem Moment, wo wir ins Gespräch kommen konnten, also die hatten wirklich, die waren so vielfältig, die Fragen. Und natürlich, ne, wie ich gesagt habe, warum ist unsere Schule nicht so ausgestattet? Warum ist es auf dem Land schwieriger mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Wie wird sich das mit unseren Autos entwickeln? Sind die E-Autos wirklich der Stein der Weisen? Und wie komme ich, weil die sind jetzt, ne, so in Richtung 16, das heißt, viele begeben sich auf dem Weg, einen Beruf zu erlernen. Welchen Beruf will ich lernen? Aber wo ist die Ausbildung? Komme ich dahin? Brauche ich ein Auto? Mhm. Was für ein Auto könnte es denn sein? Und also, das war höchst interessant. Und die vorige Woche war bei mir so die Energiewoche. Das heißt, ich war zu einer großen Konferenz in Cottbus, wo ganz viele große Firmen unterwegs waren, die sich mit der Energie der Zukunft beschäftigen im weitesten Sinne. Also ganz tolle Projekte von Reallaboren für Wasserstoff, von der Herstellung bis zum Transport oder Unternehmungen, die versuchen aus Abwärme von den riesigen Rechenzentren sich vielleicht in die kommunale Wärmeplanung mit einzubringen oder Quartiere damit zu beheizen. Unheimlich spannend bis hin, bei uns in der Nähe gibt's in Knappenrode die Energiefabrik, da wurden früher Briketts aus Braunkohle gemacht.
Ja.
Und aktuell ist das ein Industriemuseum. Und die haben gerade eine aktuelle Ausstellung, Power to Change. Also auch alles zukunftsgewandt. Was brauchen wir, damit die Energiewende gelingen kann? Und das war so spannend zu sehen, weil die Menschen waren alle so auf dem Weg schon und haben schon so vieles, also bedacht, sind dabei, Projekte zu starten, ihre Unternehmungen daran auszurichten. Bis hin, wenn ich ich habe doch etliche Bürgermeister in meinem Wahlkreis besucht, ja, auch da, die sagen, ja, wir gucken Sie sich doch mal unsere Biogasanlage an, und dann zeigen die dir ganz stolz, wie sie mit der Anlage zwei Ortsteile beheizen, jetzt schon. Also bei denen ist die Zukunft schon angekommen, wo wir noch drüber reden, wie wir das vielleicht in Berlin, Leipzig oder Dresden machen können.
Und Katrin, ich bin wieder der Meinung, wir müssen uns mehr besuchen. Bei uns stehen jetzt in den nächsten Wochen hier wieder große Veranstaltungen, Konferenzen an zum Thema Regionalentwicklung, Rheinisches Revier, Braunkohlerevier.
Ja.
Das ist an der holländischen Grenze. Und weißt du, bei euch ist auch schon so viel passiert. Und dieses Thema Strukturwandel und diese Betroffenheit in einer einzelnen Region, das daraus dieses optimistische Bild zu machen und zu sagen, hier sind die Akteure, hier sind die Bürgermeister, die Unternehmen, die wirklich von unten, also diese, was man immer so sagt, Graswurzel, die gemacht haben, die sagen, hier ist was entstanden, hier guckt. Ja. So kann's, ist mein Eindruck, so kann's was werden mit der Gerechtigkeit und auch mit dem Wandel, dass wir gar nicht immer nach Berlin schauen und sagen, jetzt ändert mal die Regierung, jetzt reißt euch mal zusammen, sondern es wird möglicherweise wirklich in den Regionen sich entscheiden und die einzelnen Regionen.
Ja. Werden vorangehen,
die werden
und
vorangehen,
andere werden zurückbleiben. Das ist tatsächlich. Mhm. Und das ist auch so von handelnden Personen abhängig. Also wenn du Bürgermeister und Bürgermeisterinnen hast, die in der Lage sind, ihre Bürgerschaft sozusagen, ich sag's jetzt mal so, anzufixen mit ihrem Fortschritt und die zu elektrisieren, die mitzunehmen, und dann beteiligen die sich selber, die Leute, die da wohnen, weil sie wollen ja für ihr Dorf, für ihre Gemeinde oder für ihre Stadt auch was bringen. Aber tatsächlich ist es aktuell, mein Eindruck, eher in den kleineren Gemeinden, wo jeder jeden kennt und die sich einbringen und gemeinsam auf den Weg gehen. Und dann merkt man auch als Bürgerin, als Bürger, ich bin hier nicht irgendwelcher Entscheidung ausgeliefert, sondern ich kann mittun, ich kann mich einbringen und ich kann auch mitentscheiden. Ich muss es nur machen. Und da sehe ich so aktuell, wie soll ich es formulieren? Wir haben ja Zeiten, und die gibt's heute noch, wo die in großen Städten so ein bisschen abfällig auf die ländlichen Gebiete schauen. Mhm. Ich sag's jetzt mal so.
Ja, ja, klar.
Und ich sag dir eins, Birgit, das dauert nicht mehr lange. Da ändert sich das. Weil da merken die in den großen Städten, verflixt, jetzt haben die uns, glaube ich, irgendwie überholt. Weil wir sitzen immer noch an der kommunalen Wärmeplanung und streiten uns. Und unser Bürgermeister hat überhaupt keinen Bock darauf, nämlich unseren Kamenz auch nicht. Es ist ja alles Quatschen, das muss man ja nicht machen. Wo ich sage, das ist so hinterwäldlerisch. Weil wenn ich jetzt keine kommunale Wärmeplanung mache, dann nehme ich doch den Menschen die Entscheidungsfreiheit, also wenn die sich tatsächlich jetzt für eine neue Heizung entscheiden müssen und sie kennen ihre Planung vor Ort nicht, für was entscheiden sie sich denn? Möglicherweise für das Schlechte. Und dann ist nicht die Politik in Berlin schuld, sondern vielleicht der Bürgermeister, weil der es verschleppt hat. Also auch diese Denke.
Absolut. Absolut. Und ich bin da, das ist ja mein Thema, mit dem ich mich beschäftige, dieses Thema ländlicher Raum und Regionalentwicklung. Von dem her bist du da, rennst über mir offene Türen ein. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, da kann so eine richtige Aufbruchstimmung entstehen, wenn Bürgermeister motivieren und nicht nur Fördergelder verteilen.
Richtig.
Und sagen, hier ist was und jetzt nehmt das und jetzt müssen wir das aber dann in irgendwelche Prozesse einbringen und doch, dann dauert es wieder lange. Sondern es geht wirklich darum, dass sich jeder Mensch mitgenommen fühlt und auch was machen kann. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke mir, wenn ich was machen kann, dann bin ich auch, fühle ich mich auch gerechter behandelt, weil ich mich einbringe. Und es ist nicht so, es wird über mich entschieden. Ne?
Ja, und ich sag mal, ein Teil der Proteste, gerade von den Landwirten, ist, glaube ich, auch dieser Gemengelage geschuldet, dass sie einfach sagen, irgendwie haben wir den Eindruck, dass die Menschen, die entscheiden oder die Gesetze entwerfen, dass die uns gar nicht im Blick haben mit unseren Bedürfnissen. Und da haben die sogar recht.
Da haben die recht.
Und da sage ich immer den Leuten, wenn ihr keine Lobby habt, müsst ihr eure eigene sein, aber nicht mit dem Trecker auf der Straße, sondern dann bitte bringt euch in den Gemeinderäten ein. Mhm. Und entscheidet vor Ort schon mal für euch selbst.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und zumal ja auch dann, ich denke mir auch, wenn ich jetzt so an die Landwirte denke, die ich jetzt so kenne, man fühlt sich ja, die fühlen sich auch so behandelt, als könnten sie nicht bis drei zählen. Also die machen ja schon ihre
absolut
Planungen,
ja.
Ökologische Landwirtschaft und Umbau und so viele Geschichten des Gelingens, die man von der Landwirtschaft erzählen kann. Das ist faszinierend, also inklusive Robotik auf dem Trecker und KI, was da alles passiert. Und dann wird es oftmals so dargestellt oder es werden Sachen entschieden und man sagt, Mensch Leute, vertraut doch mal darauf, dass wir unsere Sachen hier vor Ort schon ganz gut im Blick haben. Ne?
Ja, und leider, Birgit, in dem Moment, wo du das gesagt hast, das gilt ja für viele Sachen. Wir sind immer, ich weiß nicht, ob wir Deutschen nur so sind, aber wir haben immer Angst vor der eigenen Courage und wenn wir, sollten wir denen jetzt vertrauen? Das könnte ja missbraucht werden. Da brauchen wir wieder Heerscharen, die das kontrollieren. Das fängt bei Förderanträgen und so weiter, fängt das an. Aber das ist auch, weil du es gesagt hast, in den Gemeinden und Kommunen, dass die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen immer sagen, Mensch, wir wollen doch eigentlich nur eine kommunale Selbstverwaltung haben. Gebt uns das Geld und wir sind doch, wir wissen doch, was wir brauchen und wir wissen, was wir hier vor Ort auf den Weg bringen müssen. Das muss uns niemand sagen oder wir wollen doch nicht betteln und wir können doch gut haushalten. Und ich denke, das ist auch so ein Knackpunkt, wo sich auch mittelfristig unbedingt was ändern muss, weil das geht so nicht weiter. Und wie du es gesagt hast mit den Fördermitteln oder Förderanträgen, das hat immer sowas von... Also A, müssen sich braucht man da Spezialisten, die entsprechenden Förderanträge auch stellen, damit die erfolgreich sind. Mhm. Und dann hat das immer so ein Geschmäckle, finde ich. Weil letztendlich sind es Steuergelder, die dann nochmal verteilt werden. Ich will nicht sagen von Gottes Gnaden, aber also der richtige Weg erscheint mir das nicht zu sein. Und ich glaube, also da müssen wir uns alle gemeinsam für einsetzen, dass das künftig sich ändert.
Also ich finde Fördermittel toll, wenn es etwas, also als Maßnahme, dass man sagt, ich mache keine Steuersenkung über alles, sondern wir fördern die Sachen, die wirklich zukunftsgewandt und innovativ sind, ressourcenschonend etc. Das finde ich vom Grundgesang her gut, zu sagen, lieber das als die Gießkanne.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass es Wirtschaftsförderer, Kommunalpolitiker gibt, die halt sagen, ich habe damit so viel zu tun und auch so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Gelder, die in Berlin und in Brüssel sind, dass man halt das Augenmerk zu sehr darauf legt, ich mache jetzt Politik gemäß der Fördermaßnahmen, die mir zur Verfügung stehen und nicht gemäß dessen, was jetzt gerade hier wirklich dringend notwendig ist.
Ja.
Und das ist so ein bisschen verrückt, oder?
Du hast es genau auf den Punkt gebracht, dass die, also das sagen die mir ja auch in Gesprächen, Frau Michel, eigentlich wollte ich jetzt das Objekt, das hätte noch 5 Jahre Zeit gehabt, aber jetzt gibt's gerade ein Fördermittelprogramm dafür. Ja, da haben wir uns schnell beworben, ne? Also total, also nicht sinnhaft, aber ja. Mhm. Und dann natürlich auch die Gemengelage, wie wir sie ja auch im Persönlichen antreffen, wenn ich Unterstützung bekomme vom Staat, aber ich muss sie immer proaktiv beantragen. Also da muss ich mich mit den Formularen beschäftigen, mit den Anträgen. Ich muss wissen, dass es die gibt. Und das ist im Kleinen so, aber das ist auch bei den in den Städten und Gemeinden so. Und je kleiner die Gemeinden sind, desto schwieriger wird es, weil die sich natürlich, die sind oft ehrenamtlich, die Bürgermeister.
Ja.
Die haben nicht wirklich jemand, der sich nur mit Projekten befasst. Und auch wenn die Verwaltungsgemeinschaften bilden, trotzdem, also du kannst dir da keinen Spezialisten leisten, das ist viel zu teuer. Und der dritte Fakt ist, dass ja Fördermittel niemals 100% Förderung geben, sondern dass du immer einen Eigenmittelanteil hast. Ja. Und auch das überfordert die Kleinen genauso wie die Großen, je nachdem, wie der Förderantrag gerade ausgestattet ist. Aber das ist halt so ein unheimlicher Aufwand und einige wenige kommen dann bis zum Erfolg, aber nee, das kann es nicht sein auf Dauer.
Mhm. Wo du gerade gesagt hast, das Thema, die Fördermittel haben auch so ein Geschmäckle. Es fühlen sich ja immer auch manche noch so, ich muss da was beantragen und das ist gleichbedeutend damit, ich bin bedürftig. Und das ist mit einer Scham mit einer Scham verbunden. So nach dem Motto, wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich brauche für meine Backstube ein Fördermittel, dann könnten die Menschen ja denken, ach guck mal, dem geht's schlecht. Weißt du, traut sich da nicht samstags auf den Tennisplatz, weil er denkt, ich habe ein Förderprogramm für meine Backstube in Anspruch genommen. Ne?
Ich glaube, das Klientel ist da schmerzfrei. Okay. Aber ich ahne, wo es definitiv so ist, wenn jemand aufs Amt gehen muss, weil er sozusagen zwar arbeiten geht, aber nicht genug verdient und aufstocken muss.
Ja. Ja.
Oder ein paar Winterschuhe für seine Kinder braucht und der kann sie gerade nicht bezahlen.
Ja, das.
Oder die Waschmaschine ist kaputt gegangen und der kann sich nicht einfach so eine neue Waschmaschine kaufen. Ja. Und das ist tatsächlich ganz, ganz schlimm ist es bei Altersarmut. Das heißt, wir haben in Deutschland, das sagen Erhebungen, vermutlich mehrere, ich sag's jetzt mal, fast hunderttausende Rentner, die noch eine Aufstockung bekämen, wenn sie sie denn beantragen würden. Mhm. Und da ist bei vielen auch, da ist wirklich Scham dabei. Ich hatte letztens, da habe ich mich mit einem Notarzt unterhalten und der schilderte mir so einen Fall, dass er einen Noteinsatz hatte beim älteren Ehepaar, über 80 und die hatten eine Tochter, die geistig behindert war und schon seit vielen, vielen Jahren pflegebedürftig und die haben die tatsächlich zu Hause alleine gepflegt. Und dann hat er sich mit denen unterhalten, weil er gemerkt hat, meine Güte, hier ist aber und dann hat er gesagt, na wissen Sie, Sie können sich das und das und das, das steht Ihnen zu, das können Sie sich holen. Das wussten die gar nicht. Und dann haben die auch gesagt, ach, ja, wie sieht das denn aus, wenn nein, das steht Ihnen zu. Aber diese Hürde, ne? Es ist zwar da, aber du musst es extra beantragen. Mhm. Und da schämen sich viele.
Da schämen sich viele. Und das ist gerade auch in der älteren Generation mit Sicherheit noch verbreiteter. Und umgekehrt ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass hier oft auch diskutiert wird, so nach dem Motto, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, was wir für Asylsuchende ausgeben, dass es heißt, die bekommen, also ne, das, du kennst ja auch die Sprüche, die bekommen alles, ne?
Ja.
Die haben alle ein Handy und müssen nichts dafür tun, ne?
Ja, ja.
Da gab es doch jetzt auch bei euch, ich sag mal, bei euch im Sachsen ist immer so.
Ja, bei uns in Sachsen
ist
manches besonders. Nicht nur der Dialekt.
Ja, aber es gibt ja jetzt gerade auch diese Situation oder diese Diskussion über die Zwangsarbeit für Asylsuchende. Glaubst du, dass das so zum Gerechtigkeitsgefühl ein bisschen beitragen wird?
Also ehrlich gesagt, ich bin ja bei unserem Ministerpräsidenten schon einiges gewöhnt. Mhm. Und es vergeht kein Tag, wo ich denke, soll das jetzt ein Witz sein oder warum? Also diese Diskussion mal davon abgesehen, dass die für, ich glaube, 80 Cent die Stunde arbeiten sollen.
Ja, ja.
Sachsen ist eines der Bundesländer, die am längsten brauchen, um ausländische Berufsabschlüsse anzuerkennen. Und das ist immens aufwendig für diejenigen, die das betreiben. Das ist über ein Jahr. Das sind mehr als 12 Monate, die sächsische Behörden brauchen, bevor sie feststellen, ja, der kann jetzt hier als Verkäufer arbeiten. Verkäufer ist vielleicht jetzt kein guter Vergleich, aber ich sage jetzt mal Facharbeiter.
Ja.
Egal. 12 Monate. Und genau dieses Land, anstatt zu sagen, dann schauen wir doch mal, warum es denn so viele gibt, die schon längst hätten arbeiten wollen, es aber immer noch nicht können. Und wir reden hier auch über Ärzte, wo die Zahnärzte zu mir kommen und sagen, Frau Michel, ich habe hier einen jungen Mann, der ist top ausgebildet und ich versuche jetzt gemeinsam mit dem, und ich habe schon versucht, die Anträge für den noch mit auszufüllen, seit 18 Monaten versuchen wir hier, dass der endlich seine Genehmigung bekommt, dass der bei mir arbeiten kann. Mhm. Ich brauche den dringend, aber ich kriege ihn nicht. Und dann andersherum zu sagen, naja, dann kommt sie hierher und dann tun sie nichts und sitzen hier den ganzen Tag im Heim rum, das ist doch verlogen. Und das ist nun wirklich nicht gerecht. Aber ja, so eine Diskussion haben wir immer. Und wenn wir jetzt mal von der Fachkräfteperspektive wegkommen, wir haben ja auch viele da, die eben nicht gleich als Fachkräfte gehen. Wir haben viele Mütter mit Kindern und nicht nur in der Ukraine oder die ukrainischen Geflüchteten. Da ist es ja überproportional viel, logischerweise, ne, dass wir hier viele, viele Frauen mit ihren Kindern haben und die Omis noch mit dabei sind. Das ist eine andere Nummer, aber als Frau, wenn ich arbeiten gehen möchte, und das wollen viele, ich muss meine Kinder unterbringen. Und da sind wir wieder bei der Infrastruktur. Bei dem
Kinderthema.
Ja. Haben wir denn genügend Kindergärten? Haben wir denn genügend Schulen? Die heute in der Schule, die haben ja auch erzählt, ja, wir haben eine ganz große Gruppe, die jetzt Deutsch lernen. Aber wir haben zu wenig Platz, um die bei uns in die Klassen zu integrieren. Die müssen es extra tun mit einem Extra. Das ist doch vollkommen blöd. Weil da hakt doch die Integration schon von Anfang an. Aber einfach aus so komischen Gründen, und da hat Sachsen ganz viele, und dann so vorzugehen. Aber unser Ministerpräsident ist ja der kompletten Überzeugung, dass sowas ja dann abschreckt. Weil die Menschen, die flüchten ja nicht vor Hunger und Elend und schlechten Lebensbedingungen und Krieg, sondern die flüchten ja nach Deutschland, weil es bei uns so viel Geld gibt.
Ja, aber lass uns mal, ich mache jetzt mal den kritischen Bürger. Ja. Weil jetzt sage ich mal, wir haben nicht nur Ärzte und wir haben nicht nur ukrainische Frauen, sondern wir haben ganz, ganz viele junge Männer. Und wir haben ganz, ganz viele Schulen, an denen was zu streichen wäre und zu tun wäre. Wäre das nicht wirklich klasse zu sagen, hey, bis dass wir so weit sind, dass wir euch schneller in den Arbeitsmarkt integrieren und es vielleicht statt in 12 Monaten in 6 Monaten schaffen, dann machen wir das doch so, dass ihr in diesen 6 Monaten schon mal in gewisse Rituale, in Ritualen drin bleibt, die ihr von zu Hause habt. Morgens aufstehen, duschen, zur Arbeit gehen, ihr streicht die Schulen, ihr macht was Tolles, ihr könnt dazu beitragen. Ich bin absolut gegen 80 Cent, also bitte, das muss genauso bezahlt werden, aber das ist jetzt meine Meinung. Aber wäre das nicht wirklich eine gute Lösung und die dazu beitragen würde, dass die Menschen, die immer diese Sprüche klopfen und sagen, die laufen alle mit dem Handy rum und sitzen den ganzen Tag im Park, dass die sagen, das fühlt sich für mich gerechter an, weil hier ist echt so viel zu tun und die Schule, das ist schon mal geregelt, die ist schon mal saniert worden.
Ich widerspreche ja gern, ne? Also es klingt total, das klingt total toll und interessant und ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich sag dir eins, wir reden ja, wenn jemand, das eine sind die Fachkräfte und du musst ja erstmal den Asylstatus geklärt haben. Darfst du überhaupt bleiben oder nicht? Das ist der erste Punkt. Warum geben wir uns nicht Mühe, dass wir das im Raketentempo schaffen, rauszufinden, ob jemand bei uns bleiben darf oder nicht? Und wenn der hier bleiben darf, dann Deutsch lernen, aber Stantepede und dann kommen die Arbeitgeber und dann brauche ich die nicht vermitteln auf dem 3., 4., 5. Arbeitsmarkt mit Sonderkonditionen und sagen, geh mal freiwillig die Schule streichen, sondern dann kann ich den unterbringen bei Malermeister Klecksel, der gerade händeringend Leute sucht und auch sagt, ich nehme auch welche, die ungelernt sind, und Deutsch bringe ich den bei Malern bei, das kann ich dem zeigen und dann haben wir noch eine viel schnellere Integration.
Ja, da bin ich bei dir. Es gibt ja auch das Gegenargument, dass die Malermeister sagen, weißt du, wenn das jetzt von Zwangsarbeit durch Asylsuchende nimmt uns hinterher wieder die Aufträge weg, weil das ist ja auch ein Argument, was dagegen
und
kommt.
Und die wollen ja auch Sicherheit haben. Und dann haben wir Fälle hier in Sachsen, da haben wir einen jungen Mann, der ist aus Venezuela und der hat hier Ersuch auf Asyl gestellt. Der ist ausgebildeter Fleischer oder Metzger, wie man in anderen Gegenden sagt. Der hat einen Arbeitgeber, der ihn unbefristet eingestellt hat. Und der kriegt jetzt keine Genehmigung vom Innenministerium und soll jetzt ausgewiesen werden. Ja, Birgit, da falle ich doch vom Glauben ab.
Naja,
was ist denn das für ein Schwachsinn?
Und die Geschichten kann wirklich jeder in jedem Dorf erzählen. Das ist schon, das ist wirklich Wahnsinn. Und genau wie du sagst, es muss schneller gehen. Und wir müssen es in den Arbeitsmarkt integrieren. Ich bin aber halt auch immer so der Meinung, ich wünsche mir auch, dass es schneller geht. Aber das ist wie mit der Brücke über den Rhein. Wenn ich halt weiß, es geht nicht schneller, dann muss der Plan B her. Ja. Und deswegen ist für mich die Frage, also gerade auch im Hinblick darauf, wir brauchen das Gefühl der sozialen Gerechtigkeit, um unsere Demokratie zu retten. Ja. Ich habe da so Sorgen, dass uns das um die Ohren fliegt.
Aber nur mal so interessehalber, die Möglichkeiten gibt es ja jetzt schon. Ja. Also, dass die auch in ihren Asylbewerberheimen Tätigkeiten machen können und dafür dann Geld bekommen.
Okay.
Ich weiß das, weil ich jemand habe, der so ein Heim sozusagen als Heimleiter führt. Ja. Und das ist schon länger so. Und da gibt's halt welche, ja, die bringen sich ein. Hausmeistertätigkeiten, kleine Reparaturen oder meistens haben die im Haus eine Kleiderbörse oder eine Mama passt auf die Kinder auf. Also, ne, da haben die schon so Sachen, wo die sich zusammenschließen. Aber man ist halt, auch da sind wir wieder geneigt, man pickt sich halt immer die Beispiele raus, die nicht so gut funktionieren.
Ja.
Und das gehört zur Wahrheit auch dazu, wenn wir gerade über alleinreisende Jugendliche und Männer sprechen, dann ist so eine Gemengelage in diesen Kohorten immer eine andere, als wenn wir über Familien sprechen, die auch ja, wie soll ich sagen, schon eine Familienordnung mitbringen per se, ne? Und da muss man auch genau gucken, wo ist was das Richtige und was ist gerade wo machbar.
Ja, und es ist auch immer auch wieder eine Sache der Kommunikation, dass wir die guten Geschichten, also was du jetzt gerade erzählt hast, dass das so organisiert ist, wie man, ich kenne es aus dem indischen Ashram, ohne dass ich jemals da war, aber es fasziniert mich, dass da halt jeder anpackt und jeder hat was zu tun und das ist komplett, dass das Gemüseschnippeln ist oder das Holzarbeiten sind, jeder, der da lebt, macht was.
Ja. Ja.
Das ist ja ein faszinierender Gedanke und da, wenn du sagst, auch diese Geschichten, die es gibt, die dir erzählt werden,
ja,
das wäre jetzt schön, wenn die auch in der Zeitung mit dem großen B erzählt
ganz
werden.
Ganz toll. Ja, nee, da werden die das nie reinschaffen. und das ist ja auch immer, ja, das ist ja auch gerade aktuell so en vogue. Und da sind wir ja auch wieder bei Gerechtigkeit, dass unter verletzlichen Gruppen diese Neiddebatten stattfinden. Ne? Dann sagt man wieder, ja, die nehmen nur unser Geld und machen nichts. Und dann sage ich immer, na ja, wenn wir uns darüber unterhalten, das hatten wir ja in der Debatte, wo es darum ging, können wir Menschen sanktionieren, wenn die halt ihrer Mitwirkungspflicht, wenn es um Arbeitssuchen geht, nicht nachkommen, ist es da fair, die mit Sanktionen zu belegen. Und das bringt uns ja zu der Richtung, dass wir auch in sage ich jetzt mal, viele, die nicht als Gäste in unser Land gekommen sind, sondern schon lange da sind, sich auch nicht immer so toll benehmen und auch nicht alle das tun, was sie eigentlich könnten. Und das finde ich immer wichtig, dass man nicht nur so polarisiert, sondern differenziert. Und das ist, ich sag mal, wenn jemand sich Leistungen erschleicht, ich sag's jetzt mal wirklich so, egal welcher Art, egal wie klein, wie groß, das gibt's ganz viel. Wenn er sich was erschleicht, was ihm nicht zusteht vom Staat, dann ist das dann ist es nicht in Ordnung. Dann
muss ich
das beruhigen. Und egal, wo der herkommt und egal, ne? Also, und da möchte ich eigentlich hin. Also, dass wir auch da anders aufeinander gucken und sagen, okay, ja, hier sind drei Gäste, die sich nicht anständig benehmen, aber die drei, die hier schon länger wohnen, die machen es auch nicht besser.
Und ja, aber bleib bei uns, ne? Bin ich bei dir. Ja. Aber jetzt, ich spring jetzt nochmal. Also ich,
ja,
wir machen heute Magiese gegen Gutenberg.
Nee, das ist ja schon fast Bilanz. Also, eine Frage habe ich nochmal.
Naja, aber was ja auch so ein Thema ist, was oft diskutiert wird, ist, dass das heißt, wenn ich nicht arbeiten gehe, habe ich so viel über das Bürgergeld, so viel zur Verfügung, dass es sich fast nicht lohnt, wenn ich eine Tätigkeit im Mindestlohnsegment nachgehe.
Ja.
Ist ja auch was uns immer, das ist ja kein Erschleichen. Also ich erschleiche mir nichts, sondern das steht mir zu. Und wir haben ja diese Fälle, wo die Handwerker sagen, die Mitarbeiter haben gekündigt, weil die sagen, du, dafür bleibe ich lieber morgens zu Hause. Ne?
Birgit, gestern oder heute konnte man eine Erhebung finden, die nachweist, dass ich glaube, 50.000 Menschen weniger als im Jahr zuvor aus Arbeit in die Sozialgesetzgebung gefallen sind. Das heißt, das, was die alle propagiert haben, das stimmt gar nicht.
Ja.
Also es ist wirklich
wieder mal so eine Zahl, die kommuniziert werden muss.
Absolut. Und da dachte ich, ah, das ist ja mal cool. dass hier tatsächlich, also wir monitoren ja alles in Deutschland, man muss es nur erfragen, dass sie das wirklich untersucht haben. Und ich weiß, damals war es ganz speziell der Verband der Gebäudereiniger, der behauptet hatte, also die würden jetzt reihenweise kündigen und zu Hause bleiben. Nee, eben gerade das ist nicht passiert. Und das ist aus mehreren Dingen passiert, weil einerseits sich natürlich Unternehmer und Unternehmerinnen fragen müssen, welche Arbeitsbedingungen biete ich denn meinen Mitarbeitenden? Und da reden wir knallhart über Lohn.
Ja.
Und da müssen sie sich doch an die andere Nase fassen, an die eigene Nase fassen und nicht sagen, also die verdienen ja nicht so, also da kriegt ja ein Bürgergeldempfänger mehr. Ja, Entschuldigung, da muss ich doch in die andere Richtung denken. Da müssen wir schon mit Mindestlohn agieren, weil nicht alle Unternehmungen in Deutschland tarifgebunden sind, leider. Da muss es doch hingehen. Und da haben wir aber auch viele Sachen, wenn wir sagen, wir haben einen höheren Mindestlohn, wir haben mehr Einkommen, die Leute zahlen mehr Steuern, die Leute zahlen mehr in die Rente ein. Das heißt, wir haben auch die Garantie, dass Altersarmut vorgebeugt wird. Es ist doch so einfach. Man muss es nur machen. Und da komme ich wieder auf die Stelle, wir haben eben Kapitalismus oder wie man es nett sagen kann, soziale Marktwirtschaft.
Ja.
Aber wir haben eben diejenigen, denen, wir haben es früher gelernt, die das Privateigentum an Produktionsmitteln besitzen. Ja. Und dann haben wir diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Das haben wir nach wie vor. Ich sage immer zu meinen Leuten, ja, und zusätzlich gibt es vielleicht Bananen, aber letztendlich ist es die Gemengelage. Und da können wir auch wieder fragen, ist das gerecht? Das ist unsere Gesellschaft. Und deshalb muss man ganz genau gucken, dass man nicht Mann, sondern die Sozialdemokraten und ich immer zu, dass man genau hinguckt am Ende der, bei denen, die am wenigsten haben. Und da bin ich froh, dass sozusagen unsere Gesetzgebung in Deutschland ganz knallhart sagt, es muss ein Existenzminimum geben, ja, dass jemand, der nicht für sich selbst sorgt, und da sind wir wieder beim Wording, der nicht alleine für sich sorgen kann, aus Gründen, aus Krankheit, Kinderbetreuung etc. pp., dass der aber trotzdem ein menschenwürdiges Leben führen kann, dass er eben nicht unter der Brücke pennen muss oder wie andere Staaten, die sagen, ist mir doch egal, dann müsst ihr halt euch was beiseite tun. Deshalb bin ich froh, dass wir diese soziale Komponente haben. Und ich möchte nicht, dass die durch, die immer in der Minderheit sind und trotzdem bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben immer vorne draufstehen, die das missbrauchen. Die das missbrauchen, das ist der Sache nicht dienlich. Und wenn ich mich gerade in Rage rede, finde ich das halt auch unmöglich, wenn die CDU da einen Angriff reitet oder auch die FDP, um zu sagen, wir leisten uns zu viel, die Menschen kriegen zu viel, der Sozialstaat muss abgeschrumpft werden, die müssen mehr privat vorhalten. Das ist für mich sozial ungerecht.
Das ist ungerecht. Und ich bin ja jetzt auch schon 3 Tage älter und habe das nie so erlebt, wie das in den letzten Jahren der Fall war, dass die Mindestlöhne angehoben worden sind. Gefühlt ist es davor 30 Jahre nicht gemacht worden. Und wenn wir darüber reden, dass wir den Alleinerziehenden, dass die mehr Geld bekommen sollen und dass eine Mutter in der Lage sein muss, mit einem Halbtagsjob auch ein Kind durchzubekommen und Zeit dazu hat, das auch in Einklang zu bringen, dann ist der Mindestlohn, die Anhebung des Mindestlohns extrem wichtig gewesen. Und nichts, was wo man jetzt sagen soll, wer kann sich das alles noch leisten, sondern das ist dann wiederum auch die Pflicht der Unternehmer zu sagen, wir müssen jetzt diese Kalkulation natürlich entsprechend darauf anpassen. Aber du sagst gerade, es gelingt, es führt nicht zu Entlastungen. Gebäudereinigungsmarkt ist ein super Beispiel dafür. Ja, weißt du, wir müssen die Narrative nicht denen überlassen, die irgendwie so laut sind. Oh, wir müssen vielleicht die Pegel hier im Podcast höher fahren und auch lauter sein.
Oder wir müssen uns mal in Klausur begeben und mal ein paar ordentliche Gegennarrative, die ein bisschen pfiffig sind und auch hängen bleiben. Weil ich denke, im Grunde seines Herzens gibt es doch wenig Menschen, die von Grunde schlecht sind. Also das glaube ich immer. Also Putin nehme ich jetzt mal raus.
Putin nehmen wir raus und jetzt auch nochmal, um die Klammer zu Ostern zu schlagen. Es geht um die Nächstenliebe. Es geht um das dem Nachbarn etwas gönnen und dem sich darüber freuen, dass es dem Nachbarn besser geht. Und dieser Neid, der liegt uns nicht in der Natur. Da bin ich auch zutiefst von überzeugt.
Und da, egal ob man christlich ist oder nicht, denke ich auch. Also es ist vielleicht ein bisschen verschüttet. Bei so vielen Sachen, ne? Und wie gesagt, es ist vermeintlich immer einfacher. Das wissen wir ja auch. Wenn irgendwas passiert, dann geben wir immer immense Ressourcen und Energien ab, um rauszufinden, wer schuld war. Wo ich immer sage, meine Güte. Ja, man muss nach zurückschauen, damit einem der Fehler nicht nochmal passiert. Aber ich möchte immer viel mehr Energie aufwenden, um sozusagen einen neuen Plan aufzumachen, eine neue Strategie aufzumachen, nach vorne zu denken, ne? Und den Verweilblick und die Schuldsuche nicht so 80% Schuldsuche, 20% nach vorne. Ich hätte es gern andersrum. Und ich glaube, dann schafft man es auch öfter, andere damit anzustecken. Also dass man sagt, nee, lass uns doch nicht in der Vergangenheit verharren. Überleg mal, und da sind wir wieder, unsere letzte Folge hatten wir gesagt, wie machen wir das? Ne?
Ja.
Dass wir einfach überlegen, wie könnte das jetzt funktionieren? Welche Vorschläge gibt es dazu? Mhm. Und auch wenn Vorschläge kommen, die vermeintlich erstmal einfach klingen, dann zu hinterfragen, wie soll denn das funktionieren? Und da treibt mich heute, ehrlich gesagt, noch das Thema Rente um, weil das ist ja ein Thema, was bei mir in meinem eigenen Einzelplan, also im Haushalt auch immer wieder präsent ist, zu gucken, wie schaffen wir es, unser Rentensystem gerecht umzubauen.
Katrin, es war ja noch ein Thema. Du hast ja gerade das wunderbar gesagt. Wir müssen jetzt mal konkret werden und mal hinschauen, was man denn jetzt wirklich so machen kann. Und das ist ja genau auch deine Aufgabe der Brückenbauerin. Es gab ja in Berlin jetzt die Entscheidung zum Rentenpaket, auch alles in der Osterzeit. Mensch, ihr habt echt wieder viel geschafft, ne? Das muss man ja auch mal sagen.
Ja, doch.
Und das sind ja auch echt große Brocken, die da zu stemmen sind. Irgendwie habe ich ja gedacht, du darfst jetzt nach dem Haushalt mal wieder ein bisschen Luft haben. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Rentenpaket, was ihr gemacht habt.
Tatsächlich ist das noch auf dem Weg, ne? Also wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich will einfach mal die Brücke nach ganz hinten schlagen, weil dieser Satz von Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Also da kann sich doch irgendwie jeder dran erinnern. Habe ich so einen Eindruck, ne?
Ja.
Und über die Jahre hinweg muss man natürlich immer genau gucken, wie entwickelt sich das, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft. Und da ist es nicht erst seit gestern ein offenes Geheimnis, dass wir dabei sind, in eine, in eine Schieflage zu geraten, wo wir sagen, können wir denn allen, die Rente sozusagen benötigen, die auch entsprechend auszahlen? Und ist es auch mit dem richtigen Rentenbeitrag? Also du hast immer zwei Stellschrauben, ne? Dass du sagst, wir möchten natürlich, dass die Rentenbeiträge weiterhin stabil bleiben. Und das werden wir so erreichen können. Das ist unser Plan. Aber auch das Rentenniveau. Und das ist aktuell bei 48%. Das sagt man, es sind sogenannte Haltelinien, die beiden, ne? Also Beitragssatz und das, was wir an Rente sozusagen festschreiben, an Rentenniveau. Und da wird es bis 2039 sozusagen die Message geben, wir werden die 48% weiterhalten. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Menschen, dass sie wissen, wir bekommen unsere Rente. Aber beim Thema Rente, und vielleicht nehmen wir uns irgendwann nochmal einen Tag, wo wir wirklich mal ganz ausführlich, weil da gibt es so viel Sachen zu erklären, und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Menschen davon wissen. Letztens habe ich doch eine Zuschrift bekommen, halte ich fest, da hat doch jemand geschrieben, also es ist ja ein Skandal, er hätte jetzt so und so viele Jahre eingezahlt, hat mir auch die Summe, ich habe es schon mehr vergessen, und jetzt kriegt er aber viel weniger Rente. Wie das sein kann, wo denn sein Geld hin wäre.
Okay.
Und dann bist du natürlich erstmal in der und denkst erstmal, ey, wie machst du das jetzt, ne? Und dann haben wir eben versucht zu erklären, dass ja unser Rentensystem umlagefinanziert ist. Mhm. Das heißt, man nimmt was ein, also die Rentenversicherung durch die Beiträge, die ja monatlich 50-50 von den Arbeitgebern und von den Arbeitnehmern eingezahlt werden. Mhm. Und dann wird es aber auch sofort wieder ausgezahlt. Für diejenigen, die Rente bekommen aktuell. Also das ist so ein fliegender Wechsel, ne? Man hat nicht irgendwo Geld liegen, dass man parkt und denkt, ja, da holen wir jetzt mal was ab von dem Konto.
Nicht nur parken, sondern wo man auch noch sagt, das ist noch mit Zins und Zinseszins, zahlt sich das noch aus, wie bei der privaten Rente. Ne?
Und wir Deutschen haben ja auch für alles und für jedes haben wir ja Gesetze und Regelungen. Was glaubst du, wie lange könnte die Rentenversicherung Renten auszahlen, ohne Einzahlungen zu bekommen? Also wenn jetzt heute, sage ich jetzt mal, können die keine Einzahlung mehr annehmen? Ja. Wie lange würden die über das, wie lange denkst du, reicht das?
14 Tage?
14 Tage, ja, also 6 Wochen. Wir sind, tatsächlich. Ja. Also die Rentenversicherung steht aktuell viel besser da als vermutet, weil wir aktuell in Deutschland so viele Menschen wie noch nie
in Lohn und Brot haben,
versicherungspflichtigen Arbeiten haben. Das ist wirklich, das vergessen die Leute. Und wenn man sich auch die Arbeitszahlen anguckt am Markt, der ist nach wie vor stabil und das stärkt natürlich die Rentenversicherung. Und weil ich gesagt habe, 6 Wochen ist das meiste, was man sozusagen anhäufen darf. Mhm. Und 6 Tage wäre das Minimum.
Ja, und es ist ja auch so, es gibt aber ja diese große Angst. Also das heißt, jetzt sind die ganzen Babyboomer, die kommen, heißt es Babyboomer? Ja, ne? Heißt
Babyboomer. Ja, ja.
Kommen auf den Markt, auf den Rentenmarkt. Und wer kann das alles bezahlen? Und das sind ja auch wieder diese Ängste, mit denen da gespielt wird, die geschürt wird. Und eben nicht der Blick darauf, ja, wir haben aber auch ganz viele Einnahmen. Und ich glaube, dass das in der Tat, das ist so ein Thema, so ähnlich wie Krankheit und Tod. Das ist so am Ende des Lebens und man will sich damit vielleicht gar nicht so beschäftigen und will auch gar nicht so richtig wissen, wie es funktioniert. Dann lieber so ein Satz wie von Norbert Blum, die Rente ist sicher und dann ist gut. Aber die Aufklärung darüber mal zu machen in der Folge, fände ich echt spannend.
Absolut.
Das zu verstehen, ja.
Ganz genau, also übrigens, also man kann ja auch immer so ein bisschen Werbung für andere Podcasts machen.
Ja.
Ich habe einen, der heißt Alter, was geht? Von Dr. Elmar Stracke. Aha. Großartig. Der hat absolut immer Rententhemen, gute Gäste. Der beackert diese Themen wirklich durch und das ist so interessant, weil wir tatsächlich, ne, wir hören immer so Sachen, oh, es soll jetzt abgeschafft werden, Rente mit 63. Das ist auch so plakativ, ne? Mhm. Würde ich mal sagen, die Rente mit 63, die gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, weil wir uns ja schon auf den Weg begeben haben, sowieso länger zu arbeiten, ne? Mhm. Es ist aber eine Rente, wenn jemand 45 Jahre beitragsintensiv gearbeitet hat und eingezahlt hat in die Rentenkasse, Beiträge. Und wo man sagt, ist es nicht ein Gebot der Stunde, jemand mit 45 Arbeitsjahren dann zu sagen, jetzt darfst du auch in die Rente gehen.
Ja, Katrin, da ist in der Tat auch viel Aufklärungsarbeit. Wir sollten darüber vielleicht wirklich mal in einer separaten Folge sprechen. Vielen Dank für diesen Podcast-Tipp, den werden wir mal auf jeden Fall verlinken. Das finde ich immer sehr spannend. Aber ja, es ist eben auch da wieder der große Unterschied, ne? Jemand, der 45 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat oder jemand, der sagt, ich arbeite bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Kamenz, ich hätte Lust, noch 3 Jahre weiterzumachen, ne?
Tatsächlich. Oder jemand, der vielleicht sich vorstellen kann, im Ingenieurbüro noch ein paar Stunden zu arbeiten. Mhm. Also da sind ja die Menschen höchst unterschiedlich. Und auch da sind wir wieder bei Gerechtigkeit, dass man solche Entscheidungen nicht vom Geldbeutel abhängig machen oder treffen muss. Weil du hast ja auch, das habe ich erlebt, dass es auch Menschen gibt, die eigentlich gerne vorzeitig in Rente gegangen wären, weil sie gesundheitlich am Limit waren und es aber nicht konnten, weil sie sich das finanziell hätten nicht leisten können, diese Abschläge, ne? Mhm. Also das ist schon schon auch immer zu betrachten. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir unser Rentensystem dahingehend umbauen. Das wird lange Zeit kosten, weil das schafft man nicht von heute auf morgen. Und wir haben viel Zeit verloren, die wir schon hätten nutzen können, um das Rentensystem zu verändern. Und ich rede da auch von der Komponente, dass wir einen Kapitalstock einbringen werden. Das ist wichtig, dass der vorhanden ist, aber bis der in eine Größe entwickelt hat, dass er wirklich eine reelle oder reale Stütze des Rentensystems sein kann, werden noch etliche Jahre ins Land gehen, weil da müssen wir jedes Jahr Geld sozusagen in einen Fonds zurücklegen, damit dort Kapital gebildet werden kann. Und ja, du hast es vorhin gesagt.
Ist das, was man so oft hört, was so als Aktienrente oder Generationenkapital formuliert wird?
Ja, okay. Das wird ein Stock sein. Und du kannst dir vorstellen, dass man natürlich mit solchen Geldern als Staat anders umgehen muss. Also ich sag mal so, wenn jetzt privat jemand in Aktien geht, dann kann der schon Risikofonds nutzen.
Du meinst, und in dem ihr Moment, könnt nicht shorten.
Genau so ist es, ne, dass man ganz genau guckt, ja, nicht zu konservativ, aber auch gewisse Sicherheiten muss man da auf jeden Fall einbauen. Und deshalb muss man gucken, was man dann letztendlich erlöst und auf Dauer, wie das geht. Aber da sind wir genau bei dem Fakt, dass ich finde, man sollte schon in der Jugend anfangen, darüber nachzudenken, was kann ich tun? Und ich kann sagen, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was eben immer zusätzliche Rentenbausteine für seine Beschäftigten angeboten hat. Das heißt, ich weiß, wenn ich mal in Rente gehe, dann weiß ich ganz genau, ich bekomme noch eine zusätzliche Rente, die ein gutes Stück ist, mit dem ich wirtschaften kann. Also das ist schon mal, ne, dass man sagt, man hat wie in vielen Sachen im Leben das auf mehrere Säulen gepackt. Und diejenigen, dafür muss man sich als junger Mensch schon entscheiden.
Das ist auch, ja, wollte ich gerade sagen, das ist bei uns schon in der Ausbildung mit vermögenswirksamen Leistungen thematisiert worden, ja, und mit einer parallelen Geschichte. Aber trotzdem ist es natürlich schon so, und das ist für mich auch wieder das Thema soziale Gerechtigkeit. Ja, ich weiß, ich müsste da was machen. Vielleicht hätte ich auch mehr machen können. Und dann sagt man sich, wenn du eine Familie gründest, ein Haus kaufst, sagst du, ja, also um mehr zu machen, ist gerade jetzt auch nicht das Geld da. Also gehe ich schon davon aus, dass ich die Erwartungshaltung an eine halbwegs stabile Rente habe. Und du hast das ja gerade gesagt, wir haben jetzt diese Stabilität, die 48%, die ihr bis Ende der 30er Jahre gewährleisten könnt. Ich glaube, das Statistische Bundesamt sagt ja so diese knallharte Prognose so erst so ab 2060 voraus, wo es dann so ist, dass eben dass das Verhältnis eben sich so dreht, dass eben einem Rentner nur noch zwei Versicherte gegenüberstehen. Und dann 2060 sind wir vielleicht ja sogar so weit, dass wir dann mit dieser Aktienrente da auch einen Stock angelegt haben, ne? Oder glaubst du, dass es zu einem Kollaps kommen wird? Frag jetzt mal so zur letzten zwei Minuten Folge.
Wenn man die nötigen Mehrheiten sich beschafft, gibt es ja durchaus noch andere Modelle, die wir hier haben. Und da schwebt mir schon vor, warum nicht ein gemeinsames Rentensystem und nicht das getrennte von Beamten, was wir jetzt haben. Das zeigt sich auch in anderen Ländern, dass es durchaus sinnvoll ist. Auch die Selbstständigen sind auch ein großer Teil, die in Deutschland nicht unbedingt in die Rentenversicherung einzahlen. Manche sorgen privat vor, manche arbeiten halt wirklich, ich sag's jetzt mal so, ne, bis der Laden zugeschlossen wird. Das machen andere Länder auch anders. Und um, sage ich jetzt mal, noch eine letzte Sache einzubringen, was auch die wenigsten wissen, dass der Bundeshaushalt ja auch jedes Jahr ordentlich Zuschüsse dazu gibt in die entsprechenden Rentenversicherungen, Knappschaft, allgemeine Rentenversicherung. Das wissen auch die wenigsten, ne? Aber deshalb sage ich jetzt mal, es gibt viele Stellschrauben und eine ganz wichtige habe ich noch vergessen. Wie konnte ich nur? Wenn du sagst, wir haben 2060, ne, könnte der Kollaps kommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen in unserem Land so vorzuhalten, dass die Menschen gerne wieder mehr Kinder bekommen. Und auch das würde uns helfen.
Absolut.
Bis 2060 sind die schon groß.
Bis 2060 kriegen wir da ein bisschen was großgezogen.
Ja, ja, also du siehst auch hier wieder, ne, unheimlich komplex.
Ja.
Und nicht so, dass man sagt, ja, wenn wir das jetzt machen, dann geht alles super fein. Wir haben schon so viele Planungen gemacht und haben dann gemerkt, oh, die aktuellen Rahmenbedingungen haben uns dann doch überholt und waren wieder anders.
Mhm.
So ist es im Leben. Aber das ist auch wieder das Spannende, finde ich, an Politik. Und wenn man das verantwortungsvoll betreibt und zusieht, dass die Sachen gerecht zugehen, dann ist es gut.
Katrin, also ich kann an der Stelle wirklich noch mal sagen, Hut ab, Kompliment. Ich finde das, gerade was du zum Schluss noch mal gesagt hast, da greift eben das Thema Kinderpolitik in die Rentenpolitik rein. Und diese Komplexität, die ihr da verstehen, durchdringen und durchschauen müsst, die geht weit über das hinaus, was man jetzt so sagt, na ja, da ist jetzt ein Abgeordneter, der ist jetzt irgendwie, der hat das und das Thema in seinem Ausschuss. Nee, ihr müsst euch wirklich, ihr müsst diesen 360-Grad-Blick euch drauf schaffen und ich sag jetzt einfach mal, danke für die Arbeit, die du dir da machst.
Sehr gerne, zumal ich ja nun wirklich keinen echten Fachausschuss angehöre, sondern das haushalterisch quasi begleite.
Mhm.
Aber das gehört für mich auch zu der Verantwortung dazu, dass man eben sich dann das nötige Wissen, natürlich nicht in der Tiefe, wie die Fachpolitikerinnen das haben, aber trotzdem, um gute Entscheidungen treffen zu können, ist es einfach unser Anspruch. Und ja, deshalb arbeite ich so, wie ich arbeite.
Schön. Freuen wir uns auf die nächste Folge.
Wir freuen uns.
Bis dann, liebe Katrin.
Tschüss.
Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.